Vorhofflimmern wollen wir vermeiden, weil meine Nachredner werden dann darüber sprechen, wie man es behandeln muss. Warum wollen wir Vorhofflimmern vermeiden? Sie sehen hier ein paar Dinge, wie Vorhofflimmern ist mit einer erhöhten Mortalität behaftet, mit einer erhöhten Schlaganfallshäufigkeit behaftet. 10-40% der Patienten mit Vorhofflimmern werden immer wieder im Krankenhaus aufgenommen. Klarerweise ist die Lebensqualität eingeschränkt. In der Folge kann es zu einer Einschränkung der linksventrikulären Pumpfunktion und zur Entwicklung von Herzinsuffizienz kommen. Und, das wissen wir auch, das Kognitive, die kognitiven Fähigkeiten bis zur Entwicklung einer vaskulären Demenz sind eindeutig assoziiert mit Vorhofflimmern. Die Pathomechanismen sind viele und sind nicht Thema meines Vortrags. Sie sehen aber nur, es ist eine Summe von Veränderungen, die sich auf der pathophysiologischen Ebene von Ionenkanalveränderungen, Veränderungen der Myozyten, des Endothels und natürlich auch des autonomen Nervensystems abspielen. All das wollen wir verhindern und die Frage an mich war, ist das überhaupt möglich oder ist es schicksalshaft, Vorhofflimmern zu bekommen? Das heißt, wenn wir Vorhofflimmern vermeiden wollen, müssen wir wissen, gibt es Risikofaktoren, die Vorhofflimmern begünstigen und wenn es solche gibt, wie können wir die definieren und minimieren oder ausschalten? Wenn sich Risikofaktoren manifestiert haben, dann müssen wir sie möglicherweise auch therapieren. Und ganz neu auf dem Gebiet ist, dass es Risikomarker gibt, sprich aus dem Blut erkennbare Parameter, die möglicherweise, das ist ein bisschen noch mit Vorsicht zu besprechen, das Risiko für Vorhofflimmern definieren und ob wir dann rechtzeitig intervenieren können. Wie gesagt, all das dient dazu, das Auftreten von Vorhofflimmern zu verhindern. Nun, es gibt Risikofaktoren, die können wir nicht verhindern. Wenn wir älter sind, wenn wir einem bestimmten Geschlecht, männlich oder weiblich, zugehören, ich habe auch Daten gefunden, dass die Rasse einen Einfluss hat, ob Vorhofflimmern auftritt oder nicht. Es gibt sogar Daten, dass es nicht egal ist, wo man lebt, das werde ich Ihnen dann auch zeigen. In der Genetik gibt es viele Untersuchungen derzeit, die mit Sicherheit noch weit davon entfernt sind, abgeschlossen zu sein. Und es ist zum Beispiel auch das Geburtsgewicht nicht unwichtig, ob wir im späteren Leben Vorhofflimmer bekommen werden. Und hier ein paar Sachen herausgehoben. Natürlich, wenn wir jünger sind, und hier ist zum Beispiel unter 55 Jahre, ist die Prävalenz für Vorhofflimmern 0,1%, also ein sehr seltenes Ereignis. Wenn Menschen aber über 80 Jahre sind, dann ist fast jeder Zehnte hat das Problem von Vorhofflimmern. Männer sind üblicherweise häufiger betroffen, und zwar in einer Relation 1,1 zu 0,8. Hier Daten zur Rasse, das sind vor allen Dingen amerikanische Daten, dass weiße Menschen häufiger Vorhofflimmern haben als Hispanics, also Afrikaner oder auch Asiaten. Es gibt, wie gesagt, Daten, dass die Geografie eine Rolle spielt. In Nordamerika werden die höchsten Prävalenzen von Vorhofflimmern gefunden. Und in Japan und Südkorea, also durchaus ebenfalls sehr entwickelten Ländern, findet man eindeutig die niedrigsten Raten. Über Genetik, wie gesagt, wäre ein eigener großer Vortrag. Und das fand ich doch interessant. Geburtsgewicht, je geringer das Geburtsgewicht ist, umso geringer ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir später im Leben Vorhofflimmern entwickeln oder nicht. Wenn wir aber dann einmal krank sind, wenn Menschen manifest erkrankt sind, und hier werde ich ein paar herausheben, auch dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, Vorhofflimmern zu entwickeln, mit einer mehr oder weniger größeren Wahrscheinlichkeit behaftet. Der Hauptrisikofaktor, werden wir dann im Speziellen noch eingehen, ist die Hypertonie, mit einer etwa 1,5-mal größeren Wahrscheinlichkeit, später Vorhofflimmern zu bekommen. Während die koronare Herzkrankheit, also jemand, der einen Myokardinfarkt hinter sich hat, nur dann eine höhere Wahrscheinlichkeit für Vorhofflimmern hat, wenn die Pumpfunktion so eingeschränkt ist, dass sich in der Folge Herzinsuffizienz entwickelt. Verschiedene Klappenerkrankungen sind damit assoziiert. Ganz wichtig aber ist das Übergewicht. Das zieht sich durch die ganze Literatur. Auftreten von Vorhofflimmern korreliert ganz eindeutig mit dem Body Mass Index. Und zwar jede Einheit mit einer Zunahme bis zu 5%. Das ist gewaltig. Der Diabetes mellitus. Bei Frauen ein gravierenderer Risikofaktor wie manches in der Gender-Kardiologie herausgekriegt, dass Risikofaktoren unterschiedlich gewichtet sind. Die chronische Nierenerkrankung und natürlich die Hyperthyreose als eigene Entität und auch das abhängig vom Alter. Also wenn jemand Hyperthyreose, Überfunktion der Schilddrüse hat und unter 40 ist, hat er nur eine 1%ige Wahrscheinlichkeit, in der Konstellation Vorhofflimmern zu bekommen. Wenn er älter ist, ist das dann auch wesentlich häufiger, das Auftreten von Vorhofflimmern. Nun, wie gesagt, nochmal herausgehoben, der Hauptrisikofaktor, die Patienten, die wir sehen mit Vorhofflimmern, haben zu einem Großteil Hypertonie, also zahlenmäßig der relevanteste Risikofaktor. Nun, wenn wir Patienten haben mit Hypertonie und wir wollen also alles tun, damit sie kein Vorhofflimmern kriegen, weil ich, wie im ersten Tier gezeigt habe, alle möglichen Komplikationen dann damit behaftet sind, stellt sich die Frage, gibt es Medikamente, die bei einem Hypertoniker Vorhofflimmern besser oder schlechter oder eher verhindern können? Und da habe ich nur ein paar große gefunden, zum Beispiel Accord oder Life, das sind durchaus schon zurückliegende Daten, die einmal sagen, wenn wir bei Menschen den Hypertonus effektiv behandeln können, wenn wir einen Menschen, der Hypertoniker ist, normotensiv machen können, dann senken wir automatisch sein Vorhofflimmerrisiko. Und wenn wir jetzt fragen, gibt es Medikamente, die prädestinierter sind oder weniger gut, da gibt es eben auch eine Reihe von Studien. Die einen, die das besonders finden für die ACE-Hemmer, AT2-Block, also alles Substanzen, die im Renin-Angiotensin-System wirksam sind. Eine andere große Studie habe ich gefunden, Beta-Blocker gegen Calcium-Antagonisten zur Behandlung von Hypertonie. Da war der Beta-Blocker, hat sozusagen den Calcium-Antagonisten in diesen Anspruch geschlagen. Ja? Weiterer Risikofaktor, die Lunge. Und hier relativ rezente Daten, Asthma bronchiale, wie die Jungen vielleicht nicht wissen oder sicher noch im Studium mitkriegen, die Skandinavier sind Länder, die fantastische Kohortenstudien, prospektive Analysen großer Bevölkerungsgruppen machen und dann nach Jahren oder Jahrzehnten Risikofaktoren für verschiedene Fragestellungen zu definieren. Das ist eine, die geschaut hat in einer Provinz, fragen Sie mich nicht, wo die ist, in Norwegen, aber sie ist in Norwegen, hat prospektiv Daten analysiert von über 50.000 Teilnehmern, die zu Beginn frei waren von Vorhofflimmern, also Menschen im Schnitt 46 Jahre, und hat die 15 Jahre nachbeobachtet und hat geschaut, wer von denen kriegt Vorhofflimmern. Und hat das korreliert mit dem Vorhandensein, gibt es Asthma bronchial, also Lungenerkrankungen, jemals irgendwie die Diagnose gestellt oder Asthma-Diagnose laufen oder tatsächlich aktives Asthma mit medikamentöser Asthmatherapie. Und da finden sich ganz eindeutige Korrelationen, dass jemand, der Asthma hat und auch aktiv da behandelt wird, ein deutlich höheres Risiko hat als jemand, der das nicht in so ausgeprägter Relation hat. Also ein unkontrolliertes Asthma, ein nicht gut eingestelltes Asthma hat ein wesentlich erhöhtes Risiko für Vorhofflimmern als Patienten, deren Asthma gut eingestellt ist. Haben wir noch einen Risikofaktor. Gut, dann haben wir gesagt, wir suchen vielleicht auch Risikomarker. Wir suchen aus dem Blut Werte, die uns möglicherweise definieren, Patienten, die später Vorhofflimmern bekommen können. Das ist eine ganz rezente Studie, die das an großen Populationen gemacht hat und hat hier aus einem großen Sample Patienten identifiziert mit Vorhofflimmern und die auf Faktoren und Risikomarker Blutwerte analysiert, hat wiederum die klassischen Risikofaktoren für das Auftreten von Vorhofflimmern gefunden, also je älter man ist, Männer bevorzugt und wenn man dicker ist, also einen erhöhten Body Mass Index hat, hat man ein höheres Risiko, hat aber auch Biomarker aus dem Blut identifizieren können, das ist das BNP, das Ihnen auch in anderen Konstellationen immer wieder unterkommt und vor allen Dingen einen neuen Fibroblastenwachstumsfaktor, dieses FGF23, das eigentlich in Osteozyten produziert wird, den Calcium-Phosphor-Stoffwechsel reguliert und bestimmte myokardiale Umbauprozesse fördert. Also wir haben vielleicht sogar die Chance, bei Menschen frühzeitig, indem wir ihnen Blut abnehmen, sie zu definieren, dass sie mal später Vorhofflimmern kriegen. Also interessante Ansätze, an denen derzeit intensiv geforscht wird. Gut, wir sagen unseren Patienten in allen möglichen kardiologischen Konstellationen, treiben Sie Sport. Früher waren Sie noch gar nicht auf der Welt, die ganz Jungen, die hier hinten sitzen, vor 20 Jahren, haben gesagt, jemand, der herzkrank ist, soll möglichst wenig Sport machen, soll viel im Bett liegen oder sich nicht sehr aktiv bewegen. Inzwischen haben wir nahezu allen kardiologischen Situationen gelernt, Sport ist gut. Sport im Sinne, bewegen Sie sich viel, machen Sie Ausdauer, Training, gut. Ist aber jeder Sport gut? Ist der Sport auch zur Verhinderung von Vorhofflimmern gut? Und da werde ich Ihnen jetzt ganz interessante Daten zeigen. Also so stellen wir uns das idealtypisch den Menschen vor, der regelmäßig Sport macht. Das kann man im Trockenen und am Wasser machen. Aber dann kommt einem bei der Analyse oder bei der Vorbereitung für diesen Vortrag dieser Artikel ganz rezent publiziert, vor kurzem, Kraftsport lässt es flimmern. Also ja, das ist in einer kardiologischen Zeitung so erschienen, daraufhin denkt man, das möchte man doch genauer wissen und findet in dieser Studie folgende Situation, fast 500 ehemalige Spieler der National Football League, also Extremsportler, die hat man dann verglichen mit etwa doppelt so vielen populationsbasierten Kontrollpersonen. Die waren zu dem Zeitpunkt, wo sie angeschaut waren, 55 Jahre im Mittel. Und man hat Folgendes gefunden, dass diese ehemaligen intensiven Sportler, diese Fußballspieler, Footballplayers, in 5% später ihres Lebens, nämlich im Mittel bei 55 Jahren, Vorhofflimmern gekriegt haben, also viel höher, wenn sich an die ersten Daten erinnern, in dem Alter hat man das sehr selten, während eben Kontrollpersonen, die nicht so sportlich waren in ihrer Jugend, das um 10-fach weniger, also mit einer Wahrscheinlichkeit, mit einem tatsächlich 0,5% hatten. Interessant an diesem Artikel war dann auch, dass die Schrittmacherträger, also wer dann im späteren Leben nämlich schon mit 55 Jahren einen Schrittmacher gekriegt hat, haben diese ehemaligen Football-Profis, also super, super Sportler, in 2% in diesem relativ jugendlichen Alter einen Schrittmacher gebraucht, die Kontrollpersonen wiederum um etwa 10-fach weniger Wahrscheinlichkeit. Also ein Hinweis, sehr viel Sport ist möglicherweise gar nicht so gesund, besonders wenn man daran denkt, dass man Vorhofflimmern kriegen könnte. Das hat sich auch wiederum eine skandinavische Studie, diese Tromsø-Studie, angeschaut, wie gut ist körperliche Aktivität, wie wahrscheinlich ist es in Abhängigkeit, wie intensiv wir uns bewegen, also jetzt gar nicht Extremsportler, sondern die sogenannte Durchschnittsbevölkerung, ob wir später Vorhofflimmern bekommen. Das war eine wiederum prospektive Studie an 20.000 gesunden Erwachsenen, ungefähr gleich viel Männer, Frauen. Und diese Menschen, es waren keine Patienten, sind also mal im Schnitt 86, 87 in diese Studie aufgenommen worden und bis 2010, also fast 25 Jahre nachkontrolliert worden. Oder im Mittel nach 20 Jahren haben eben von diesen 20.000 Erwachsenen 750 Menschen Vorhofflimmern bekommen oder konnte dokumentiert werden. Die Majorität war wiederum männlich. Und jetzt hat man retrospektiv analysiert, hat die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Vorhofflimmern kriegt im Laufe seines Lebens, etwas mit der Intensität der Aktivität zu tun. Und da kommen ganz interessante Daten raus. Also so ist nochmal der Flowchart aus diesen ursprünglich 21.000 Leuten. Da sind dann ganz junge gewesen, die sind rausgefallen oder ein paar haben doch Vorhofflimmern gehabt. Oder sind irgendwie aus der Studie rausgefallen. Also diese 20.000 sind übrig geblieben. Und was zeigt uns diese Studie? Wenn man die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand ein bisschen bewegt, diese Bewegungsaktivität hat man als low bezeichnet, dann hat er eine Wahrscheinlichkeit von 1, also das wird mit 1 festgelegt, dass er später Vorhofflimmern kriegt. Wenn er sich moderat bewegt, also ein bisschen mehr als low, Das wird jetzt genau berichtet, wie viel man gehen muss. Das sind die berühmten 10.000 Schritte oder gelegentlich laufen oder schwimmen gehen und weiter. Dann kann man tatsächlich sein Risiko senken. Um diesen Faktor, also um 20% Wahrscheinlichkeit senken. Wenn man sich ein bisschen mehr wieder bewegt, also wenn man Menschengruppen sieht, die sich intensiver bewegt haben, dann hat man wieder dasselbe Risiko, als wenn man sich ganz wenig bewegt. Aber das wirklich erstaunlich ist, wenn man sich sehr heftig, also wieder die ehrgeizigen Sportler, die für den Marathon trainieren, die jeden Tag ihre 1,5 Stunden joggen oder was immer tun, haben ein deutlich erhöhteres Vorhofflimmerrisiko in diesem Beobachtungszeitraum. Das ist dann noch analysiert worden für Männer, Frauen, trifft im Wesentlichen gleich, aber es ist dann auch analysiert worden, ob das auch wieder mit dem Alter zu tun hat. Diese Kurve, die Sie hier sehen, stimmt im Wesentlichen für die Jungen, die Grünen unter 36 Jahre, die etwas Älteren unter 50 Jahre, da stimmt diese Kurve. Was rauskommt, ist, dass wenn man älter ist, also sprich über 50, dann ist es schon günstiger, sich intensiver zu belasten. Also das ist die Kernaussage für die gesamte Population. Und wenn wir das altersgemäß aufzutrennen versuchen, dann kommt durchaus auch altersbezogen ein bisschen ein Unterschied raus. Warum ist das so? Auch da gibt es wahnsinnig viele Theorien und ich habe Ihnen die versucht, so quasi jetzt diese elektrophysiologischen und sonstigen Parameter aufzuschreiben. Man findet bei Sportlern einfach mehr in den Pulmonalvenen mehr Triggerektopien. Die Menschen, die sehr viel Sport machen, haben einen ausgeprägteren Vagotonus. Der Vagotonus ist begünstigend für Vorhofflimmern. Aber wir haben bei Menschen, die Vorhofflimmern dann auch, tatsächlich strukturelle Veränderungen im Vorhof, die einerseits zu einer Dilatation der Vorhofstrukturen und zu einer Fibrose führen, eben durch diese vermehrte Druck- und Volumensbelastung. Und in fast jeder Analyse über Zusammenhänge von Krankheit kommt auch die chronische Inflammation irgendwie ins Spiel. Gut, ganz kurz weitere Risikofaktoren. Koffein, scheinbar keinen Zusammenhang. Beim Alkohol wissen wir, da gibt es verschiedene Manifestationen von. Da gibt es dieses bekannte Holiday Heart Syndrome. Das sind die exzessiven Trinker, die eigentlich nicht viel trinken, aber am Wochenende aus irgendwelchen Gründen eine Party nach der anderen schmeißen und am Montag in der Früh in die Notaufnahmen kommen mit Vorhofflimmern. Das hat sich unter dem Begriff Holiday Heart Syndrome manifestiert. Die Heavy Drinkers, also die echt was drauf haben und viel trinken, dieser Zusammenhang mit starkem Alkoholkonsum scheint, zumindest habe ich es in der Literatur so gefunden, ausschließlich bei Männern zu existieren. Also gewisse Gerechtigkeit muss sein. Dann gibt es natürlich Medikamente, die auch Vorhofflimmern begünstigen. Noch ein Weg, wie wir vielleicht, wenn Sie wollen, kurioserweise das Auftreten von Vorhofflimmern verhindern könnten, ist diätetisch. Und viele von Ihnen werden schon von der mediterranen Diät in verschiedenen Konstellationen kardiologischer Erkrankungen als positiver Faktor eingesetzt wurde. Also viel Gemüse, viel Obst, wenig rotes Fleisch, viel Olivenöl etc. Eine spanische Gruppe hat sich angeschaut, hat vielleicht eine bestimmte Diät, ein bestimmtes Essen, was mit dem Auftreten von Vorhofflimmern in der Zukunft zu tun, und hat dazu ungefähr 7.500 Menschen, Männer, Frauen, herangezogen, die eigentlich ein hohes Risiko Herzkreislauf, also CVHS, kardiovaskulär hatten. Die waren Diabetiker, die haben zum Teil geraucht, da waren sehr viele Hypertoniker drunter, viele Übergewichtige und viele mit Fettstoffwechselstörung. Was hat diese Studie gemacht? Sie hat drei Gruppen definiert, und zwar die alle haben eine gute Diät gekriegt. Die eine haben die mediterrane Diät, also wie gesagt, gesundes Essen, aber haben diesen Menschen gesagt, sie sollen besonders viel dieses hochwertige Olivenöl zu sich nehmen. Die zweite Gruppe hat das auch gemacht. Sie wissen ja, dieser Hype um Nüsse, hat also gedacht, die zweite Gruppe, die muss besonders viele Nüsse essen und schauen wir, was da rauskommt bezüglich Vorhofflimmern. Und die dritte Gruppe, die Kontrollgruppe, die haben einfach gesagt, ernähren Sie sich gesund, Sie sind zu dick, Sie haben eh schon Diabetes, Sie haben Sie sind die dritte Kontrollgruppe. Und dann, was kommt raus? Diese Leute sind immerhin fast 5 Jahre nachbeobachtet worden, mal geschaut, wer von denen kriegt Vorhofflimmern. Und da kommt raus, dass die Menschen, die besonders bewusst Olivenöl, das gute Olivenöl zu sich nehmen, deutlich weniger Vorhofflimmern haben als die, die das mit Nüssen kompensieren und erst recht die, das mit gar nichts Besonderem kompensieren. Also ein Hinweis, immerhin, dass auch Ernährung was mit dem Auftreten von Vorhofflimmern zu tun hat. Und in dieser großen Kohorte von 7.500 Leuten natürlich wieder das Alter hat eine Rolle gespielt. Je älter man war und hier in zwar in 5 Jahresabständen, umso höher war die Wahrscheinlichkeit, später Vorhofflimmern zu kriegen. Je länger man war, auch da gehen 10 Zentimeter jeweils wieder in einen gewissen Risikofaktor ein. Das Gewicht haben wir schon gehört, die Behandlung mit Antihypertensiva. Und das männliche Geschlecht, auch das haben wir schon gehört. Also, wenn wir aber diese Gruppen vergleichen, dann kann ich mit viel Olivenöl mein Risiko für das Auftreten von Vorhofflimmern hochsignifikant um den Faktor eben 33 reduzieren. Und so schaut das grafisch gesehen aus und das ist hier die grüne Kurve, die ist schon sehr beeindruckend. Dass das so ist, dass gesundes Leben auch günstig ist für den Outcome von Therapien. Ich rede jetzt nicht über die Ablation, das ist eine große Studie, die Patienten mit Vorhofflimmern einer Ablation zugeführt hat. Aber sie hat noch ein zweites gemacht. Sie hat die Patienten, die dann schließlich eben diese Katheterablation bekommen hat, verglichen bei den einen sehr aggressive Therapie im Sinne von ernähren Sie sich gesund, nehmen Sie Gewicht ab, stellen Sie Ihren Blutdruck gut ein etc. Und die andere, die hat man halt so gelassen. Und da hat man gedacht, jetzt hat man die Ablation gemacht, wunderbar, die Rhythmusstörung ist beseitigt, kommt da irgendwas raus? Na und was kommt da raus? Also das sind die typischen Patientengruppen, knapp unter 60, mehr Männer, was fällt auf? Viele sind dick, im Schnitt haben alle einen Body Mass Index von 33, also das ist schon deutlich übergewichtig, die haben alle, das brauchen wir jetzt nicht eingehen, gewisse echokardiografische Faktoren. Das ist jetzt klein, aber ich zeige es Ihnen, was rauskommt. Die Gruppe, die man einer Ablation, einer Katheterablation zugeführt hat und sonst zugelassen hat, hat gesagt, wunderbar, ihre Rhythmusstörung ist erfolgreich behandelt. Die hat in der Nachbeobachtung den Body Mass Index nicht verändert, entsprechend der Blutdruck nicht hochrelevant verändert. Während man die Gruppe, der man gesagt hat, neben der erfolgreichen Ablation, nehmen Sie ab, stellen Sie Ihren Blutdruck gut ein, bewegen Sie sich. Was ist mit denen passiert? Die haben ihren Body Mass Index von 33 auf 29 reduziert. Der Blutdruck geht hochsignifikant runter. Und was kommt dann raus? Diejenigen, die wirklich neben der Ablation auch einen Lebensstilveränderung nach sich geführt haben, haben in wesentlich weniger Maße wieder später Vorhofflimmern nach einer prima erfolgreichen Ablation. Das ist hier gemeint, wenn Patienten nur eine Ablation hinter sich haben. Sie werden es aber dann später in Vorträgen hören. Manche brauchen auch mehrere solche Episoden von Ablationen. Und da sind wieder die sich dann gut ernährt haben, gut bewegt haben, ihren Blut gut eingestellt haben, signifikant weniger später Vorhofflimmerrezidive hatten, als die, die man einfach so gelassen hat. Das heißt, das sind schon meine letzten Dir, was sind tatsächlich effektive Strategien zur Vorhofflimmerprävention. Moderater Ausdauersport ist gut, also gewisse körperliche Aktivität. Ich habe Ihnen in der einen Studie gezeigt, es scheint auch ein bisschen vom Lebensalter zu abzuhängen, aber ganz viel intensiven Sport, wissen wir, fördert Vorhofflimmern. Bei der Ernährung finde ich diese Daten mit Olivenöl sehr interessant und dass wir unsere Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes oder Übergewicht behandeln sollen, versteht sich von selber und auch dafür haben wir harte Evidenz und erst recht, wenn wir schon manifest erkrankt sind, wie zum Beispiel Herzinsuffizienz oder natürlich eine Hyperthyreose. Das heißt, in Maßen bewegen, Ein gesundes Leben kann Vorhofflimmern verhindern. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.